Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind zum Thema feuchte Schäden und Schimmelpilz. Momentan sind alle Teilnehmer auf Stumm geschaltet und Sie haben nach dem Vortrag die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Nun übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Lobkazilius.
Ja, guten Adventsabend an Sie, meine Damen und Herren. Wir sind eine kleine Zahl von Teilnehmern an unserem Webinar. Das ist auch für mich heute das erste Mal auf diese Weise einen Vortrag zu halten. Und ich hoffe, das gelingt mir so, wie ich das auch normalerweise vor einem Publikum tun kann, wenn ich aber in sozusagen auch Ihre Gesichter schauen könnte. Also, unser Thema ist feuchte Schäden und Schimmelpilz. Und ich habe das Ganze schon nochmal ergänzt durch den Untertitel Gesundheitsbelastung für Kinder. Denn in der Tat, das ist ja mein Spezialgebiet. Sie sehen, ich bin Kinder- und Jugendarzt in Klammern gewesen, weil ich jetzt im Ruhestand bin seit einem Jahr, habe über mehr als 30 Jahre im Kinderhospital Osnabrück die Abteilung für Allergologie und Pneumologie mitgeleitet. Und ich bin eben seit 20 Jahren Umweltmediziner. Damit Sie nachvollziehen können, was ich mit Ihnen besprechen werde, habe ich gedacht, ich liste Ihnen einmal kurz die Schwerpunkte auf, die jetzt im Rahmen des Vortrags eben nacheinander besprochen werden sollen. Zum einen ist mir wichtig, dass Sie eben auch eine Vorstellung davon haben, wie Schimmelpilze überhaupt in unserer Umwelt vorkommen, wie und wo und auch teilweise in welcher Zahl. Ich möchte Ihnen dann weiterhin einen kurzen Überblick über mögliche Schimmelpilzbelastungen aus dem Kinderumweltsurvey mitteilen und dann auf eine für mich und für uns wichtige Schimmelpilzleitlinie zu sprechen kommen, in der wir in der Folge gesundheitliche Bedeutung von Schimmelpilzen, deren Diagnostik abgehandelt haben, aber auch auf Therapie bei feuchte Schäden und Schimmel eingegangen sind. Ich werde dann auch noch kurz auf die Vorbeugung von feuchte Schäden eingehen, den Leitfaden des Umweltbundesamtes vorstellen, aber das nur sehr kurz und knapp, mit der Belastungseinstufung von solchen Feuchteschäden und einen kurzen Hinweis für die Sanierung geben. Und in der Folge haben wir dann die Gelegenheit, auch noch miteinander zu sprechen. Sie notieren sich bitte Ihre Fragen, wenn sie denn kommen, und ich gehe jetzt sozusagen in dem Vortrag voran. Mittlerweile wissen wir, dass es eben doch etliche wirksame, potente, asthmaauslösende Schimmelpilze gibt. Wir haben sogar von den Hunderten, die es insgesamt gibt, eben über 80 schon genetisch definiert, was ziemlich komplex ist. Und wir wissen, dass die asthmaauslösenden Schimmelpilze zu einer Gruppe gehört, die Biologen die Fungi imperfecti genannt haben, also die nicht ganz perfekten Schimmelpilze mit dem Namen Aspergillus, Alternaria, Penicillium und Cladosporium. Und unter diesen Familien oder unter diesen Gattungen versammeln sich ganz verschiedene Formen von Aspergillus, Penicillium. Bei Alternaria und Cladosporium sind das deutlich weniger. Wichtig ist auch zu wissen, dass die größte Sporenbelastung, mit der wir und auch unsere Kinder zu tun haben, im Sommer und hier insbesondere im Spätsommer und im Herbst besteht. Und dann in dieser Zeit, und so war es auch in diesem Jahr, ab Mitte August bis Mitte Oktober, die Konzentration an Sporen tausendfach höher ist als die dann noch vorhandene Pollenkonzentration. Und es ist ferner wichtig zu wissen, dass die Sporen, also das sind im Grunde genommen die fortpflanzungsfähigen Samen, wenn man so will, der Fungi imperfecti, dass die sehr klein sind, kleiner 10 Mikrometern und damit auch gut in unser Bronchialsystem einatembar sind. Das gilt auch für die kleineren Bronchien der Kinder. Und dort können sie eben entsprechend wirksam sein. Nicht immer sind sie das natürlich, aber potenziell. In der Außenluft, und das wissen wir eben seit dem Kinderumweltsurvey, sind eben im Grunde genommen zwei Schimmelpilze besonders bedeutsam. Das ist der Alternaria mit der Untergruppe Alternata und eben ein Cladosporium herbarum. Und diese beiden Schimmelpilze sind eben so in der Außenluft und kommen manchmal auch natürlich, insbesondere wenn nach außen gelüftet wird, eben in den Innenräumen vor. Und aus der Untersuchung des Kinderumweltsurveys wissen wir, dass 4,8% der Kinder, wenn man so will, also jedes 20. Kind, gegen diesen Schimmelpilz empfindlich ist. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Empfindlich heißt mitnichten, also sensibilisiert, dass ich darauf dann allergisch reagieren muss. Cladosporium herbarum kommt auch in hohen Konzentrationen in der Außenluft vor, aber auch bei manchen Schadensfällen im Innenraum. Da ist die Empfindlichkeit deutlich geringer. Sie sehen weniger als die Hälfte, betrifft also, wenn man so will, jedes 50. Kind, was darauf sensibel ist. Und wir sehen im Grunde genommen schon gleich auch nochmal die Konzentration in der Außenluft, bevor eben ich dann nochmal auf den Kinderumweltsurvey zu sprechen komme. Da ist bei den Untersuchungen in Innenräumen in fast 10% der Wohnungen in Bezug auf Cladosporium herbarum eine auffällige Konzentration festgestellt worden, weswegen dieser Pilz eben im Rahmen dieser Untersuchung auch zu den Innenraumpilzen gezählt wird. Einer meiner Kollegen, der Lungenfacharzt Herr Mülleneisen in Leverkusen, betreibt seit Jahren eine Pollenfalle, aber auch eben mit der Pollenfalle kann er eben auch Sporen messen. Und Sie sehen hier zum Beispiel für das Jahr 2010, und das ist in jedem Jahr etwas unterschiedlich, aber eben die Spitzen, die Sie hier sehen, im Juli und August bis in den September hinein, sind im Wesentlichen recht stabil, dass eben insbesondere eben dieser Cladosporium herbarum Pilz mit dem Sporenflug ganz weit verbreitet ist. Der Alternaria Sporenflug ist vorhanden, aber eben deutlich schwächer. Wenn ich jetzt nochmal auf diesen Umweltsurvey zu sprechen komme, das ist bisher der einzige, den wir in Deutschland ausgewertet haben, bei dem eben mehr als 1500 Kinder nach einem sehr ausgefeilten Verfahren ausgesucht, also mit all den sogenannten wichtigen demoskopischen und demografischen Kriterien. Das, sagt uns dieser Umweltsurvey, der jetzt nun mit seiner Auswertung auch schon mehr als 10 Jahre zurückliegt, Folgendes. Er wurde erhoben, wie Sie sehen, an mehr als 1500 Kindern, und das wundert uns nicht, weil wir das auch von Milbenallergien und Pollenallergien wissen, dass je älter die Kinder werden, ihre Empfindlichkeitsrate zunimmt. Wir wissen auch, dass eben bei dieser Sensibilisierung die Kinder mehr betroffen sind, deren Eltern selber eine Allergie benannt haben. Allerdings ist dieser Trend statistisch, wie man das nennt, nicht signifikant. Also dieser Trend erreicht nicht 95% aller untersuchten Kinder. Hingegen ist aber signifikant, dass Jungen mehr sensibel sind als Mädchen. Das wiederum deckt sich auch für Pollenallergien und auch zum Beispiel Hausstaubmilbenallergie. Da ist kein großer Unterschied zwischen den Allergenen. Man sieht auch, dass eben in den Wohnungen, wo dann doch Cladosporium, ich habe darüber ja eben schon berichtet, herbarum eben gefunden worden ist, und zwar an im Grunde genommen den schimmeligen Wänden, mehr als einem halben Quadratmeter, dass diese Kinder tatsächlich dann auch eine statistisch eindeutig höhere Sensibilisierungsrate haben. Aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis, die Empfindlichkeit ist nicht gleich Allergie. Und sie ist auch, das sagt uns dieser Kinderumweltsurvey auch nochmal, nicht abhängig von dem Sozialstatus, der Gemeindegröße, ob ich in West- oder Ostdeutschland lebe oder ob ich in der Stadt oder auf dem Land lebe. Allerdings zeigt eben diese Untersuchung, dass eben in den Kinder- und Wohnzimmern, die tatsächlich auch feucht waren, dass da eben im Grunde genommen bei den Kindern eine höhere Sensibilisierung auftrat und, das ist bedeutsam, eine energetische Grundsanierung in einem Großteil der Wohnungen stattgefunden hat, in denen eben Kinder mit einer Sensibilisierung lebten. Das ist für die, nachher die Frage Vorbeugung schon nochmal eine wichtige Erkenntnis. Aus der Leitlinie, die ich Ihnen gleich ausführlicher vorstelle, habe ich diese Grafik entnommen, weil sie zeigt auch noch einmal, dass eben im Grunde genommen das Risiko auf Schimmelpilze sich empfindlich, also Empfindlichkeit zu entwickeln oder gar allergisch zu reagieren, dass das schon zum einen abhängig ist von der Art des Schimmelpilzes, das sehen Sie links auf der, ich sag mal, Y-Achse. Und oben auf der X-Achse sehen Sie aufgetragen Neigung zu Allergie in der Familie. Ohne familiäre Neigung ist das Risiko minimal. Mit familiärer Neigung erhöht es sich. Habe ich schon im Grunde genommen eine Allergie, zum Beispiel eine Pollen- oder Milbenallergie, dann habe ich auch ein gewisses höheres Risiko auf Schimmelpilze, mich zu sensibilisieren. Und wenn dann eben ich gegen einen Schimmelpilz tatsächlich allergisch bin, dann ist das ein hohes Risiko, auch noch auf andere zu reagieren. Wie man das testet, dazu später. Hier habe ich noch eine Arbeit aus Finnland mal mitgebracht und die hat untersucht an diesen 300 Kindern, wie Sie hier sehen, 121 mit Asthma, 241 ohne, also im Verhältnis 1:2, dass eben im Grunde genommen in den Wohnungen und insbesondere im Schlaf- oder und Wohnbereich mit einem Feuchteschaden und sichtbarem Schimmel verknüpft, das Asthma-Risiko von Kleinkindern in den ersten 7 Lebensjahren um das 2- bis 3-fache gegenüber den Kindern ohne Asthma ansteigt oder angestiegen ist und dass bei Kindern, wo eben eine Atopie, also eine Neigung zu allergischen Erkrankungen ohnehin bestand, sogar das Risiko 5-fach erhöht war. Das deckt sich also nur nochmal auch von dieser Arbeit im Wesentlichen mit den gerade referierten Daten aus dem Bundesdeutschen Kinderumweltsurvey. Wir haben vor 5 Jahren begonnen, in unterschiedlichsten medizinischen Gesellschaften uns Gedanken zu machen darüber, wie man sinnvoll denn nun diagnostiziert, medizinisch, klinisch, wenn eben eine Schimmelpilzbelastung, Exposition in Innenräumen besteht. Und diese Leitlinie ist eben 2016 erschienen, sie ist sehr umfänglich, sie hat eben eine Menge Literatur durchgeschaut und die Arbeit, die da im Wesentlichen also gemacht worden ist, ist durch den Professor Wiesmüller aus Köln koordiniert worden. Ohne den hätten die insgesamt mehr als 25 Teilnehmer sicherlich es auch noch zusätzlich schwieriger gehabt. Aus dieser Leitlinie werde ich jetzt wichtige Punkte eben darstellen. Es gibt auch eben eine Zusammenfassung von mir. Sie sehen dort oben die Quelle, über die man eben auf diese Leitlinie stoßen kann, aber sie ist auch über Google oder eine andere Suchmaschine schnell zu finden. Ich habe versucht, diese umfängliche Leitlinie, 76 Seiten stark, eben auf 7 Seiten, wenn man so will, zusammenzufassen und das eben aus kinder- und jugendärztlicher Sicht. Darauf können Sie, wenn Sie möchten, auch natürlich zurückgreifen. Über 30 Jahre hinweg habe ich ja selber im Kinderhospital Osnabrück eben eine Schwerpunktsprechstunde Allergologie und Pneumologie betrieben und da eben Kinder gesehen, die eben durchaus allergisch betroffen waren oder wo der Verdacht im Raum stand. Und es gab immer wieder eben letztendlich unterschiedliche Anlässe für diese Form von Beratung. Die Eltern der Kinder haben eben im Grunde genommen schon mitunter gesagt, es gibt eben Gesundheitsbeschwerden, die sind vorhanden, die wurden dann, wie gleich dargestellt, erfragt. Und es gibt eben dann doch einen Bezug zu einem Feuchteschaden, beziehungsweise zu einem manifesten Schimmelpilzbefall eben in einer der Zimmer der Wohnung oder auch manchmal in mehreren Zimmern. Das war ein Anlass, das Kind vorzustellen und untersuchen zu lassen. Ein weiterer Anlass ist gewesen, dass es eben doch bestimmte Befindlichkeitsstörungen, auch darauf komme ich gleich zu sprechen, gegeben hat, und das gilt natürlich jetzt nicht nur für Kinder, das Ganze kann man natürlich auch auf Erwachsene sozusagen übertragen, die immer dann aufgetreten sind, also ich sage mal ein Beispiel, ausgeprägtes Naselaufen, Niesreiz und Augenjucken bzw. Husten, immer dann, wenn man eben bestimmte Tätigkeiten in der Wohnung oder zum Beispiel bei dem Befüllen des Kompost, der Komposttonne oder dergleichen erlebt hat. Oder bei Erwachsenen, dass eben Gärtner, Müllwerker und dergleichen über solche Bestörungen ihrer Befindlichkeit berichten. Dann gibt es Menschen, die ohnehin besorgt sind über Schimmelpilze und denken, das ist doch eine besondere Belastung für mich. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Eltern von Kindern, die eben möglicherweise mal über 6-8 Wochen einen lang anhaltenden Hustenreiz haben. Mitunter kamen dann auch die Eltern zu mir, und das haben natürlich auch die anderen Kollegen immer wieder erlebt und erleben das weiterhin, wo schon Messergebnisse von Untersuchungen aus Wohnungen vorgelegen haben oder vorliegen und die nun bewertet werden sollten, auch aus medizinischer Sicht. Und es wurde eben auch mitunter unser ärztlicher Beistand im Kontext von Miet- und Baustreitigkeiten eben sozusagen gesucht. Bedeutsam ist, dass eben im Grunde genommen sich die Frage ja immer wieder gestellt hat, sind denn Kinder besonders stark gefährdet und haben die ein höheres Risiko? Und das ist mir als Kinder- und Jugendarzt wirklich in diesem Rahmen sehr, sehr wichtig zu sagen, dass es dafür keine erhöhten Belege, Evidenz in unserer Sprache gibt, dass eben die Kinder ein erhöhtes Risiko für Infektionen haben, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Es sei denn, sie sind, das Bild hier des Säuglings ist nicht das typische Bild eines frühgeborenen Kindes, das ist ja ein properer neugeborener Säugling, also Neugeborene, die eben zu früh geboren sind, weniger als 1500 Gramm wiegen und die eben teilweise auch intensivmedizinisch betreut werden. Entschuldigung, die haben mit durchaus ein erhöhtes Risiko an einer Aspergillus-Infektion zu erkranken. Das wissen wir sozusagen in den Intensivstationen der Kinderkliniken sehr genau und sind eben da ständig auch dabei, entsprechende Untersuchungen auf mögliche Aspergillus-Infektionen durchzuführen, wenn ein Kind sich gesundheitlich verschlechtert. Und dann gibt es eine winzige kleine Gruppe von Kindern, die eben eine spezielle Erkrankung haben, die sogenannte Mukoviszidose, in Deutschland die Häufigkeit von 1 zu 3.500 pro Jahr. Mit anderen Worten, jedes Jahr werden 200, 250 Kinder mit dieser Erkrankung geboren, die eben mitunter dann durch einen entsprechenden Aspergillus-Kontakt zusätzlich erkranken. Das ist aber wirklich, wie gesagt, eine sehr kleine Gruppe und betrifft eben nicht die 700.000 geborenen Kinder in Deutschland pro Jahr, sondern wie gesagt nur 250, damit man mal eine Größenordnung hat. Und auch nicht jedes Kind mit einer Mukoviszidose muss an einer solchen allergischen bronchopulmonalen Aspergillose erkranken. Im Rahmen der Leitlinie haben wir diese 335 Literaturstellen und die Arbeiten gesichtet und haben geschaut, was gibt es da für offensichtliche Zusammenhänge zwischen der Schimmelpilzexposition und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit in Innenräumen und Krankheiten. Und wir haben diese Auflistung, so wie Sie die hier sehen, vorgenommen. Einen kausalen Zusammenhang haben wir nur eben im Rahmen einer Verschlimmerung und Verstärkung der Symptome einer schon aus anderen Gründen bestehenden Asthmaerkrankung bei Kindern gefunden. Und wir haben eben in Bezug auf die Infektionen gesehen, das sind dann die sogenannten Mykosen, also die Schimmelpilz hervorgerufene Infektionen, dass das insbesondere Menschen mit Immunschwäche betrifft oder, wie schon erwähnt, die Frühgeborenen unter 1500 Gramm. Es gibt für folgende Erkrankungen schon eine hohe Assoziation, wenn wir das so sagen sollen, also keinen immer eindeutigen ursächlichen Zusammenhang, nämlich für den allergischen Schnupfen, für das Asthma, auch für das erstmalige Auftreten. Und dann ist für bei Erwachsenen für eben seltene Erkrankungen wie diese exogen allergische Alveolitis zum Beispiel, ist das eben die sogenannte Pharmalunge. Da gibt es eben auch eine eindeutige Assoziation. Über die ABPA habe ich schon gesprochen. Und es wird eben auch eine Assoziation mit Atemwegsinfektionen und Bronchitis als ausreichend gesehen. Und für andere Dinge, wie Sie die dann unter dem blauen und dann hinter dem grauen Feld unterlegt finden, gibt es nur eingeschränkte Evidenz, nämlich für diese Schleimhautirritation. Ich komme da später drauf zu sprechen. Im Englischen ist das dann die Mucous Membrane Irritation oder auch eben für die Neurodermitis, was das erstmalige Auftreten anbetrifft. Und für alle anderen Dinge gibt es bisher keine Belege, insbesondere auch nicht für eben chronische andere Erkrankungen, jetzt im Erwachsenenalter, ich nenne da jetzt mal das Rheuma, die Sarkoidose oder eine Krebserkrankung. Schaut man also sich nochmal insgesamt an, welche Erkrankungen können durch Schimmelpilze verursacht werden, dann haben wir einmal das Infektionsrisiko, darauf bin ich schon eingegangen. Wir haben die allergischen Reaktionen, auch die sind schon zur Sprache gekommen und die allergischen Reaktionen kann man eben in verschiedene Allergietypen unterteilen. Und die klassische allergische Reaktion vom Soforttyp ist das Asthma bzw. der Heuschnupfen oder die Bindehautentzündung, die Reizung mit Juckreiz und Augentränen. Und dann sehen Sie andere kombinierte allergische Reaktionen Typ 1 und Typ 3 und Typ 3, wie sie hier aufgelistet sind, die eben aber jetzt im Weiteren nicht weiter zur Sprache kommen. Hervorgerufen werden im Grunde genommen diese allergischen Reaktionen nicht nur alleine durch die Sporen, wie eingangs erläutert, bei zum Beispiel Alternaria oder auch Cladosporium, sondern es kann auch durch Zellbestandteile, die inhaliert werden, oder durch Syntheseprodukte von Schimmelpilzen können auch diese allergischen Reaktionen hervorgerufen werden. Davon deutlich zu unterscheiden sind eben diese giftigen, toxisch giftigen Reaktionen mit Schleimhautreizungen, die durch die Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen hervorgerufen werden, die sogenannten Mykotoxine. Die werden im Grunde genommen dann sozusagen von den Schimmelpilzen gebildet und wir atmen die ein, ohne dass wir Schimmelpilze selber oder Sporen selber einatmen. Und davon nochmal und zu unterscheiden sind eben diese flüchtigen organischen Verbindungen, diese MVOX im Englischen, das sind ausgasende Stoffwechselprodukte und das ist das, was wir eben riechen, den typischen feuchten Schimmelpilzgeruch. Da ist unsere Nase immer noch ein gutes Organ, was eben solche Schimmelpilzausgasungen wahrnimmt. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Frage zu sprechen, wer ist denn mit Infektionen gefährdet? Und Sie sehen hier eben eine, auch aus, kopiert aus der Leitlinie, hier eine im Grunde genommen Tabelle. Je roter oder tiefroter, umso höher ist im Grunde genommen das Risiko, eben durch Schimmelpilze eine ausgeprägte Infektion zu erwerben. Und im Kern betrifft das tatsächlich die Menschen, und das ist die häufigste Gruppe, die wegen eines Tumors eine sogenannte zytostatische Therapie erhalten oder eben auf eine Knochenmarktransplantation warten, wo die körpereigene Immunabwehr massivst reduziert ist, wenn nicht sogar völlig ausgeschaltet ist. Und in einer solchen wehrlosen Situation, da können Schimmelpilze, insbesondere Aspergillus fumigatus, im wahrsten Sinne des Wortes massivsten Unheil einrichten und eben tatsächlich auch eben durch eine ausgeprägte Infektion zu einer entsprechenden Sepsis, Blutvergiftung führen, unter Umständen auch einen Tod verursachen. Das ist etwas, was aber wirklich nur für diese Menschen gilt. Und Sie sehen, bin ich im Grunde genommen ohne, habe ich keine Immunsuppression, dann ist das Ganze zumindest ausgesprochen unwahrscheinlich. Diese Aussage gilt natürlich auch für die Menschen, die eine angeborene Immunschwäche haben. Die sind generell, auch was Infektionen anbetrifft, eben mehr gefährdet. Das ist aber auch an Zahl eine kleine Gruppe, weniger als einer auf 1000 Menschen. So. Diese Punkte, diese irritierenden Wirkungen, die sind hier nochmal auf dieser Folie aufgelistet. Ich gehe sie jetzt nicht alle aus Zeitgründen sozusagen Schritt für Schritt durch, aber es sind eben unspezifische Reizungen der Schleimhäute an den Augen, der Nase. Es kann auch im Rachen zu Räuspern und Trockenheitsgefühl kommen. Es kann eben auch im Grunde genommen letztendlich zu einem chronisch, also immer wiederkehrenden Husten kommen. Bedeutsam ist, diese Reizungen verschwinden ganz schnell, wenn ich mich sozusagen aus dem Areal begebe, wo eben diese Mykotoxine wirken. Also wenn eben der Müllwerker am Abend oder für ein Wochenende seinen Arbeitsplatz verlässt, dann sind die Wirkungen schnell weniger. Sie verschwinden dann nicht ganz, aber sie werden weniger. Oder ich wechsle sozusagen die Wohnung und bin vielleicht einmal für ein Wochenende verreist und merke, Mensch, da geht es mir deutlich weniger, also geht es mir besser, ich habe deutlich weniger Symptome. Wir wissen bisher nicht im Grunde genommen, wie häufig so etwas auftritt. Und insbesondere nicht, wie häufig das eben in Innenräumen vorkommt, wenn es um die Schimmelpilze geht, die dort möglicherweise vorhanden sind. Da ist auch die große Zahl an Literatur bisher nicht wegweisend gewesen. Und insoweit können wir nur eben letztendlich diese Abhängigkeit von 20-30% schätzen, die eben beruflich meist an Menschen, die mit eben solchen Aerosolen, sogenannten Bioaerosolen zu tun haben. Und dann gibt es eben noch die genannten Geruchswirkungen, die eben über verschiedene biochemisch definierte Gruppen verursacht werden. Und die Symptome können eben Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit sein. Sie sind sehr unspezifisch, weil müde, konzentrationsschwach, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit kann man eben natürlich auch aus anderen Gründen haben. Also das Ganze ist dann eben auch im Zweifelsfall sehr schwierig zu erhärten. Aber das ist genau der Punkt, der dann dazu führt, dass wir sagen müssen, wir müssen sehr genau nachfragen, wann hat welches Kind, wann hat welcher Erwachsene, zu welchem Zeitpunkt welche Symptome. Wir müssen ganz klar sagen, es gibt für die Schimmelpilz verursachten Symptome keine eindeutige Anamnese, sondern sie erschließt sich wie die Vorgeschichte auch bei anderen Allergien erst durch das intensive Befragen beziehungsweise dann die weitergehende Analyse. Und insoweit kann ich nur noch mal wirklich darauf hinweisen, und das ist auch eine der Botschaften dieser Leitlinie, da waren sich alle Experten völlig einig, ohne eine gezielte Vorgeschichte ist im Grunde genommen die Frage, bin ich empfindlich auf Schimmelpilze in der unterschiedlichen Weise wie dargestellt oder bin ich sogar allergisch, nicht zu beantworten. Und für eine solche Vorgeschichte braucht man, selbst wenn man das Tag für Tag regelmäßig macht, mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde gezielter Befragung und Untersuchung des Patienten beziehungsweise eben der Eltern eines Kindes. Und erst wenn ich das sozusagen als Basis habe, kann ich in der Gesamtschau von eben der Vorgeschichte, den Symptomen, die geschildert sind oder die zu erheben sind, beziehungsweise auch dem Allergennachweis, dann eben im Grunde genommen zu entsprechenden Rückschlüssen kommen, jawohl, das Ganze ist durch Schimmelpilz verursacht oder umgekehrt, und das ist wesentlich häufiger, nein, das ist keine eindeutige Verursachung durch eben einen Schimmelpilz. Und insoweit gehört natürlich auch immer dazu die Frage, was ist denn zu Hause eben in Bezug auf den Geruch zu sagen? Gibt es ein sichtbares Schimmelpilzwachstum? Nutzen Sie Lüftungs- und Klimaanlagen? Was wissen Sie darüber? Das ist natürlich auch für Gebäude, in denen gearbeitet wird, von Bedeutung. Und natürlich ist entscheidend auch wichtig, was passiert denn, wenn ich einen Raum oder eine Wohnung, ein Büro, einen Arbeitsplatz über ein Wochenende oder einen Urlaub verlasse und erlebe ich dann im Grunde genommen eine Besserung meiner Symptome? Alles das kann man eben nur durch eine intensive Befragung des Patienten oder seiner Eltern erheben. Deshalb also nochmal die Bedeutung der sogenannten Anamnese. Dann kann ich natürlich weiter, und das tun wir ja auch als Allergologen und Lungenfachärzte, weiter testen. Ich kann Blut abnehmen und im Labor das Blut eben untersuchen. Ich kann Hauttestungen durchführen, wobei das zunehmend deshalb schwieriger wird, weil wir nicht mehr viele Hersteller haben, die eben sogenannte Hauttestlösungen, Pricktestlösungen eben herstellen. Das ist auch bei Schimmelpilzen gar nicht so einfach, aber wir haben sie noch und können damit schon auch noch Testungen durchführen. Und es gibt noch weniger Hersteller, die eben uns Testlösungen für einen sogenannten Nasentest. Ich tue also einen Tropfen einer Lösung, in der Schimmelpilz Alternaria als Beispiel mal oder Cladosporium enthalten ist, in die Nase und gucke, was das bei dem Patienten für Reaktionen macht. Dasselbe kann ich auch in den tun, wenn ich eben einen solchen Tropfen in den Bindehautsack gebe und gucke, ob das eben im Grunde genommen zu Schleimhautreizungen, eben zu Bindehautreizungen führt. Und ganz selten, das ist im Grunde genommen nur etwas für die Arbeitsmedizin, wo es dann auch um die Frage Berufserkrankung geht, kann ich dann auch mal an der Lunge testen, indem eben ein solches Allergen eingeatmet wird. Und mir ist besonders wichtig, und das ist allen in der Arbeitsgruppe sehr wichtig gewesen, was immer bei den Testen herauskommt, insbesondere wenn es um die Blutteste geht, ich weise da erst einmal nur eine Empfindlichkeit nach. Die ist dann eben im Zusammenhang mit der Anamnese entsprechend zu interpretieren. Aber ich kann nicht sagen, der Test ist positiv ausgefallen, deswegen sind Sie allergisch. Das ist grundsätzlich eine falsche Aussage. Ich weiß, dass sie auch immer wieder von Ärzten gemacht wird. Es wird dann ferner, und das kostet viel Geld, teilweise angeboten, noch sogenannte IgG-Antikörper zu bestimmen. Und da haben wir uns sehr klar darauf verständigen können, aufgrund der Datenlage. Das hat keinerlei diagnostische Bedeutung, sollte unbedingt unterbleiben. Dafür sollte nicht ein Cent ausgegeben werden. Und wenn ich dann im Grunde genommen den Eindruck habe, der Patient mit seinem ständigen Schnupfen, der fast wie ein Heuschnupfen wirkt oder ein Schnupfen wie bei Milbenkontakt, der hat nun eben auch einen positiven Pricktest beziehungsweise Labortest oder sogar beides, dann kann ich mich entscheiden, vorausgesetzt ich habe eine solche Testlösung, auch mal eben an der Nase zu testen. Das Ganze muss dann aber, wie gesagt, in dem ganzen Rahmen sehr kritisch bewertet werden. Nämlich auch die Frage, hat der Betreffende überhaupt Zugang zu, also mehr oder weniger ständigen Kontakt zu einem Schimmelpilz, der eben dann in einem solchen Test eben auffällig ist. Und das ist nochmal die Zusammenfassung dessen, was ich eben im Grunde genommen gerade versucht habe, deutlich zu machen. Okay, ich gehe jetzt schnell mal weiter, auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben auch in der Leitlinie sehr klar und eindeutig festgelegt, dass es eben im Grunde genommen keinen Sinn macht, für eben letztendlich eine Schimmelpilzbestimmung ich habe gerade hier den eine Anzeige bekommen, dass der Kontakt zum Internet verloren gegangen ist. So, bin ich wieder sozusagen zu hören?
Eingucken. Zu hören sind Sie und man sieht auch alles. Wenn Sie möchten, kann ich die Folien klicken.
Nee, ich bin zu hören, das ist alles okay, ja?
Ja.
Und zu sehen?
Ja.
Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal wieder raus. Und so ist es okay? Gut. Okay. Also es gibt eben keine Notwendigkeit aus medizinischer Sicht, Schimmelpilze, wenn sie im Innenraum vorhanden sind, zu bestimmen. Zumal es eben auch im Grunde genommen nicht nur Schimmelpilze gibt, die eben davon Bedeutung sind, sondern auch bestimmte Formen von Bakterien mit ihren Stoffwechselprodukten. Also man muss, wenn eben ein solcher Feuchteschaden auftritt, nicht zwingend Schimmelpilze in Innenräumen bestimmen. Ups. Ich gehe nochmal durch, weil offenkundig jetzt. So, genau. Das ist jetzt auch die nächste Folie in meinem Vortrag. Hinzu kommt, dass eben nicht nur Schimmelpilze in ihrer Bestimmung aufwendig sind und eben nur selten nötig ist, zu bestimmen, um welchen Schimmelpilz es geht. Wenn man dann auch noch die Produkte dieser Schimmelpilze, die sogenannten Toxine, messen will, dann haben wir im Grunde genommen es häufig mit sehr niedrigen Konzentrationen zu tun. Und insoweit ist es etwas, was eben im Grunde genommen auch nicht regelhaft durchgeführt werden soll, sondern nur für spezielle arbeitsmedizinische Maßnahmen, aber keinesfalls im Rahmen einer Wohnraumbegehung. Über die Schimmelpilzbestimmung habe ich gerade schon gesprochen. Im Grunde genommen ist es aus unserer ärztlichen Sicht eindeutig, bei sichtbarem Schimmelpilzbefall oder ausgeprägter Feuchtigkeit ist eine Identifizierung und Quantifizierung, also wie viele Schimmelpilze sind es denn im Innenraum, nicht indiziert, denn man muss ohnehin schon handeln. Auf das komme ich gleich zu sprechen. das ist jetzt im Grunde genommen dann auch die Überleitung zur Therapie. Wenn eben im Grunde genommen dieser Befund erhoben ist, dann ist auch schon aus vorbeugenden Gründen, völlig unabhängig, ob ich bewiesen habe, dass ein Kind oder ein Patient unter diesem Schimmelpilz mit einer speziellen Erkrankung leidet, dann ist die erste therapeutische Maßnahme ohnehin die zügige, fach- und sachgerechte Sanierung. Und dafür brauche ich nicht große Gutachten und große Schimmelpilz- oder Schimmelpilztoxinbestimmungen. Und wenn eben in einem solchen Bereich ein Mensch sich aufhält, der eben zum Beispiel wegen einer Tumorkrankung eine zytostatische Therapie bekommt, oder ein Mensch, der ein deutliches Asthma hat, oder ein Kind, Jugendlicher mit einer Mukoviszidose, dann ist erstmal die klare ärztliche Empfehlung und damit Ansage, verlassen Sie bitte diese Wohnräume. Wir müssen zusehen, dass Sie sozusagen erst einmal Ihre nächsten Tage und Wochen eben in einem anderen Lebensbereich verbringen. Darum muss man sich sorgen. Es macht auch keinen Sinn, Luftentfeuchter generell eben irgendwo zu installieren. Dafür gibt es bisher aus den ganzen Studien nicht genügend Belege, dass das hilft. Und sogenannte Ionisatoren sollten auf keinen Fall benutzt werden, denn da gibt es Ozonbelastungen, die ihrerseits wieder, und das wissen wir Umweltmediziner natürlich schon nochmal besonders, auch bestimmte Reizungen im Bereich der Schleimhäute dadurch entstehen. Und das würde letztendlich dieses berühmte Teufel mit dem Belzebub austreiben bedeuten. Und wenn es Klimaanlagen gibt, dann müssen die definitiv regelmäßig gewartet werden. Für die Beratung, gerade auch was die Winterzeit, die Jetztzeit anbetrifft, ist wichtig, dass wir eben vor einer Überhitzung von Räumen, also davor warnen, und für eine normal temperierte Wohnung um 20, 21 Grad plädieren und da die Luftfeuchte möglichst niedriger als 50% betragen sollte, denn dann haben es nicht nur die Milben schwer, dann haben es auch die Schimmelpilze schwer und können keine Sporen bilden. Wenn dann nun, und darauf gehe ich nur ganz kurz ein, eben tatsächlich wir eine entsprechende Diagnose eines allergischen Geschehens haben, dann gibt es eine klare Behandlungsleitlinie, die sich im Wesentlichen nicht unterscheidet von einem allergischen Milben ausgelösten Asthma oder von einem Pollen ausgelösten Asthma. Wir müssen dann eben das Bronchialsystem medikamentös, und das kann man ja mittlerweile hervorragend durch das Inhalieren von Cortisonpräparaten stabilisieren, die Entzündung blockieren, Beschwerdefreiheit herstellen. Und eine ursächliche Therapie, die gibt es aber nur für zwei Schimmelpilzextrakte zurzeit, kann ich eben ähnlich, wie wir das machen bei einer Pollen- und Milbenallergie durch die sogenannte Hyposensibilisierung oder die spezifische Immuntherapie herbeiführen. Okay, aus einer Untersuchung, die vor einigen Jahren in Stuttgart durchgeführt worden ist, konnte man feststellen, und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich denn feuchte Schäden und Schimmelpilzbesiedlung vermeiden? Ist im Grunde genommen das größte Problem festzustellen in Wohnungen mit einem Feuchteschaden. Knapp die Hälfte dieser Wohnungen und Häuser haben Baumängel mit unterschiedlichsten Wärme- und Kältebrücken oder auch mit durchfeuchtender Nässe. Immerhin, fast in jeder fünften Wohnung ist in der Wohnung eine erhöhte Luftfeuchtigkeit vorhanden. Eine falsche Möblierung meint Einbauschränke oder Schränke, die nicht hinterlüftet sind und dahinter dann eben im Grunde genommen ein Feuchteschaden entsteht und die Leckagen, gut, das ist ein Teil dessen, da kommt was über Wasserschäden, auch zum Beispiel Übersiffungs von oben nach unten. Und das sind im Grunde genommen dann eben die Quellen gewesen in dieser Untersuchung. Und die sind relativ typisch für eben feuchte Schäden, auf die man achten sollte, beziehungsweise, und jetzt geht es erstmal, Baumängel kann ich als Mieter nicht von vornherein verhindern, ich kann sie nur anzeigen, aber es geht eben um die Frage der Luftfeuchtigkeit in Wohnungen, sich nochmal klar zu machen, was kann im Grunde genommen, wo entsteht Luftfeuchtigkeit? Und je kleiner die Wohnung, je mehr Menschen in einer Wohnung leben, umso mehr an Feuchtigkeit entsteht, das ist hier nochmal skizziert, alleine durch unser Schwitzen, das ist der erste Punkt, verliert ein Erwachsener eben ein Liter an Flüssigkeit pro Tag. Und Sie sehen hier, wie eben unterschiedlich summiert sich das auf 3 Liter pro Person im Wesentlichen ergibt. Und dann kann eben noch im Grunde genommen es noch zu anderen entsprechenden Zusätzen kommen. Weswegen ganz klar, und das ist eindeutig, dieses Thema immer, immer zu empfehlen ist, und das habe ich auch in meinen Fortbildungen, aber auch in der Patientenberatung immer ganz nach vorne gestellt, achten Sie auf eine geringe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung, lüften Sie. Und zwar nicht mit Kipplüften. Das ist unter allen Gesichtspunkten die schlechteste Form. Machen Sie eine Stoßlüftung, so wie hier in diesem Bild eben auch dargestellt. Machen Sie das Fenster weit auf. Und machen Sie das eben gerade in Wohnungen, wo viel Feuchtigkeit entsteht, mindestens 3-mal für 10 bis 15 Minuten. Wir wissen, dass die Wände davon nicht auskühlen. Das heißt, das ist kein großer Wärmeverlust, jedenfalls sehr viel geringer, als wenn eben nur kippgelüftet wird. Hinterlüften Sie mit einem kleinen Zwischenraum, gerade an Außenwänden, wenn da Möbel stehen. Oder lüften Sie quer, wobei da haben wir natürlich noch ein anderes Problem, dass an viel befahrenen Stellen das Ganze also eben nicht zu Zeiten des Berufsverkehrs mit hohen Stickstoffdioxidausstößen und Feinstaubbelastungen gemacht werden sollte. Der UBA-Leitfaden gibt uns sehr gute Hinweise auch zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden. Man kann den als PDF eben aus dem Internet herunterladen. Er ist sehr umfänglich und hat eben verschiedene Inhalte. Auf einen möchte ich kurz zu sprechen kommen. Das ist die Belastungseinstufung. Also wenn ich an den Oberflächen im Grunde genommen Feuchtigkeit bzw. Schimmelpilzbefall habe, dann wird das eben, wie Sie hier sehen, in 3 Kategorien eingeteilt. Das ist im Grunde genommen dann abhängig von der Fläche, aber auch, wie man gleich sehen wird, im Grunde genommen von der Tiefe der Ausdehnung. Und insoweit ist diese Kategorienbildung wichtig, um zu sagen, das ist eine hohe oder eher eine niedrige Belastung. Und dann muss man sich eben auch nochmal angucken, ist das ein flächenförmiges Wachstum oder nur punktuell? Geht es tief ins Mauerwerk? Und ist das ein alter Schaden oder noch ein feuchter Schaden? Und daraus kann man dann schon sozusagen ein feuchter Schaden. Und daraus kann man dann schon eben sozusagen auch die Akutbelastung mit versuchen einzustufen. Über die Sanierung gibt es große Werke. Ich habe hier mal eine Arbeit, die wir in unserer Arbeitsgruppe Umweltmedizin zusammengetragen haben. Ist schon einige Jahre her aufgelistet. Ich habe aufgelistet hier auch, dass es eben verschiedenste im Grunde genommen Kriterien gibt, wie man eben sanieren sollte. Unter anderem gibt es eben eine Arbeitsgemeinschaft, die eben da die Kriterien auch offengelegt hat, AGÖF, wie sie eben feuchte Schäden saniert. Das ist mitunter, wenn das nicht von entsprechenden kompetenten Firmen gemacht wird, ein großes Problem. Daher ist das ein Hinweis. Ich habe vor 5 Wochen einen Vortrag gehalten auf einem Hamburger Kongress. Sie sehen hier 8. November 2018, des Regionalverbands Umweltberatung Nord. Da ging es nur alleine um die Sanierung von Gebäuden. Ich kann also diese Quelle RUN, wie Sie hier sehen, jeweils mit Interpunktion, wenn man sich darum kümmern will, wie oder muss, wie wird saniert, nur als Kontaktadresse wärmstens empfehlen. Da sitzen eine Menge kompetenter Personen, Baubiologen und eben Architekten und Umweltingenieure und können einem da sehr wertvolle Hilfen geben. Nicht zuletzt gibt es von der Verbraucherschutzzentrale einen entsprechenden, für wenig Geld zu erwerbenden, so eine kleine Broschüre, Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Und das sind alles also Hinweise, wo ich mich weiter, wenn es um die Sanierung geht, kompetent beraten lassen kann. Ich mit Blick auf die Uhr werde ich jetzt nicht mehr alle diese Kernbotschaften, die im Grunde genommen uns in der Leitlinie begleitet haben, bis zu so zusammenfassen, sondern nur noch mal auf ein, zwei Punkte zu sprechen kommen. Also wir sind uns einig innerhalb dieser medizinischen Arbeitsgruppe, Schimmelpilzbefall mit relevantem Ausmaß darf in Innenräumen schon aus Vorsorgegründen nicht toleriert werden, sondern muss dann direkt behandelt werden, gemäß diesem UBA-Leitfaden. Schimmelpilzmessungen sind nicht nötig oder damit nur selten sinnvoll, denn ist sichtbarer Schimmelpilzbefall vorhanden, muss saniert werden. Und hier wird nochmal zusammengefasst, wer ist im Grunde genommen jeweils betroffen oder was kann es für Irritationen geben. Das ist in dieser Leitlinie noch als Kernbotschaft zusammengefasst. Und meine letzte Botschaft ist, Kinder sind davon nicht häufiger betroffen als Erwachsene. Sie sehen hier die Gruppe von entsprechenden Kommissionsmitgliedern unterschiedlichster Fachgesellschaften, 12 an der Zahl, die sich eben über Jahre hinweg mit dieser Leitlinie befasst hat. In dem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie mir hinterher auch noch nach unserer Konferenz schreiben wollen, notieren Sie sich bitte hier meine E-Mail-Adresse. Und dann bin ich gerne bereit, auf Ihre Fragen auch noch einzugehen. Und damit danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir können jetzt gerne noch gemeinsam diskutieren.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie nun eine Frage stellen möchten oder eine Wortmeldung abgeben möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf der Telefontastatur. Drücken Sie jetzt 9 Stern, wenn Sie eine Frage oder eine Wortmeldung angeben möchten. Möchten Sie die Wortmeldung zurückziehen, drücken Sie ebenso 9 und Stern. Eine erste Frage kommt von Julia Stock. Ihre Leitung ist offen.
Hallo.
Ja, Frau Stock.
Ja, ich habe aufmerksam zugehört und habe selber auch da schon Probleme gehabt. Und was ich...
Person.
Genau, ja.
Ja, okay.
Ja. Gerne. Also auch mit Familie und Kindern, aber ich war betroffen.
Voll, habe ich verstanden.
Und was ich ganz wichtig fand, war die, im Gegensatz zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, war dann doch die Messung, um einfach eine Handhabe zu haben, weil das eine Mietwohnung ist. Und das war doch sehr, sehr kompliziert.
Dass das häufig so der Fall ist, Frau Stock, das wissen wir, dass das eben auch im Grunde genommen dann von vielen gefordert wird. Aber Sie können nach den jetzigen Kriterien auch in einer Mietwohnung als Mieterin sehr klar sagen, es gibt zum einen diese medizinische Leitlinie und es gibt zum zweiten diesen Leitfaden des Umweltbundesamtes. Ich muss die Messung nicht machen. Es ist dokumentiert, wenn es so war, ist ein Feuchteschaden und es ist eben ein Schimmelpilzbefall und der muss saniert werden, egal was das für ein Schimmelpilz ist Konzentration eher versehen ist.
Ja, jetzt ist das halt kein sichtbarer Schimmel gewesen. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, so dass ich so dass ich wirklich über einen einigen Zeitraum immer in der Not war, das erklären und beweisen zu müssen. Das hat es halt erschwert, sozusagen, ja.
Verstehe ich, weil dann geht es ja um die Frage, sind das eher diese Mykotoxine oder sind es eben diese mikrobiologischen organischen Komponenten, die da ihre Probleme
Ja.
gemacht haben, über die wir ja jetzt noch nicht geredet haben. Dann wird natürlich die Problematik ja, intensiver. Am leichtesten ist es, ich habe einen Feuchteschaden. Und der feuchte Schaden ist vorhanden, der muss sowieso beseitigt werden, bevor Schimmelpilz kommt. Aber wenn da schon Schimmelpilze im Wachstum da sind, dann muss nichts mehr bestimmt werden, dann muss gehandelt werden.
Ja, und da war es für mich auch ganz schön schwer, die Kraft da zu haben, um da stetig weiterzumachen, weil wenn man es dann mit so einem Krisenverein zu tun hat, also es war dann der Haus- und Grundeigentum, die sich um die Wohnung gekümmert haben, und die haben dann eine Sporenmessung gemacht. Die waren erstmal haben sie sich darauf eingelassen und haben dann die Sporenzählung gemacht, und das ist ja nicht sehr aussagekräftig, so wie ich das jetzt gelernt habe. Da ist der Vergleich mit der Außenluft, ne?
Ja, man muss eben immer,
Ja.
wenn man eine in Innenräumen Sporen bestimmt, muss man zum gleichen Zeitpunkt eben auch eben im Außenraum Sporen bestimmen.
Ja,
Das
und da
muss
kam dann bei raus, dass das so gar nicht schlimm wäre, dass da eigentlich kein Handlungsbedarf besteht. Und dann habe ich nochmal eine eigene Messung veranlasst, weil ich ja meine Befinden kenne und das ja weiß, dass es Schimmel gibt. Dann wurde eben die Ausgasung des Schimmels bestimmt. Das ist dann das MVOC, ne?
genau,
Und
das ist.
das war dann vollkommen alarmierend. Also wirklich so Alarm geschlagen, und hier kann man nicht bleiben und raus hier.
Hat wer gesagt?
Der Gutachter, der die Messung gemacht hat. Ja, und dann hat wiederum Haus- und Grundeigentum gesagt, das kann ja nicht sein, und hat wieder ein Gutachten gemacht. Und da habe ich dann sozusagen, also ich wusste schon immer, wo es herkommt, also ich habe das vermutet, dass es halt die Schüttung unter den Dielen ist. Und da habe ich dann beim dahinter gestanden und habe dem dritten Gutachter mit der Pinzette da aus den Dielen, also ich habe dann die Fußleiste abgemacht und habe da einfach nur mit der Pinzette reingegriffen, habe dem das in Tütchen mitgegeben, und er hat es auch wirklich untersucht. Das hätte er nicht machen müssen, weil er nicht dazu beauftragt worden ist. Und da kam dann auch die Bestätigung, dass das stimmt.
Ja,
Also
also
vollkommen. Ja, also da ist, ja.
man muss sich eben, das ist genau der Punkt, wenn es eben keinen sichtbaren Schimmel gibt dann, und es gleichzeitig eben über diese MVOCs eben eine entsprechende Geruchsbelästigung immer wieder im Raum steht, muss ich, und das zeigt Ihr Beispiel aus meiner Sicht nochmal, dann muss ich natürlich gucken, wo könnte denn ein feuchter Schaden sein, wenn ich in einer Mietwohnung bin, die einen Dielenboden hat mit einer Schüttung, so wie sie eben vor 80, 90 Jahren die Regel war und da Feuchtigkeit letztendlich sich angesammelt hat, dann ist das ja eindeutig eine Quelle.
Ja, genau, da muss man dann auch drauf kommen. Also ich weiß nicht,
Ja,
ja.
und in der Situation, deswegen allen, die jetzt sonst zuhören, ist Ihr Beispiel aus meiner Sicht nochmal insoweit hilfreich. Macht es Sinn, wenn man eben im Grunde genommen dann zum Beispiel mit so einer Umweltberatung mal Kontakt aufnimmt und sagt, woran muss man denn denken, wenn jetzt quasi die Sporenbildung gar nicht groß ist? Wenn ich aber gleichzeitig eben weiter diese Geruchsbelästigungen habe und auch Symptome habe, was geben Sie mir für Hinweise? Und dann wäre der nächste Punkt, ja, in welcher Wohnung wohnen Sie denn? Haben Sie eben normalen Betonboden oder ist das ein altes Haus
Ja.
oder älteres Haus und so weiter? Das gehört ja auch mit zu dem, was wir eine Umgebungsanamnese nennen. Ja,
Ja.
deswegen habe ich da nochmal so zentral drauf eben
Ja, das ist
abgestellt.
richtig.
Das geht nicht nur um die persönliche sozusagen Anamnese, was haben Sie für Beschwerden, wann treten Sie auf und in welchem Rahmen und dergleichen, sondern für eine solche umweltmedizinische Anamnese ist wichtig, wo wohnen Sie, wie ist das Haus beschaffen, was ist das für eine Heizung, was ist das für eine Dielung und natürlich auch bei anderen, wo arbeiten Sie, in welchem Rahmen treten auch Ihre Symptome auf.
Ja.
Und dann wäre möglicherweise das Ganze ein bisschen schneller sozusagen gelaufen. Was ist daraus geworden nun? Erzählen Sie bitte zu Ende.
Ach so, ja, schneller hätte das nicht laufen können. Also ich habe da so schnell, hätte glaube ich niemand reagieren können.
Und was ist dann aus dieser offenkundig dann doch...
Ja, wir sind ausgezogen. Wir sind ausgezogen. Und okay. Wir haben da dann leider doch 6 Monate gewohnt. Also ich habe das nach 3 Wochen gemerkt. Wir sind da im September eingezogen und im Oktober kam die Heizperiode, so mit dem ersten Mal Heizung anstellen. Habe ich das in einem Zimmer gemerkt, also sehr stark gemerkt, und in anderen Zimmern etwas weniger. Mhm. Und dann, bin ich diesem Ort immer nachgegangen, habe mit meiner Schnüffelnase geguckt und dann war ein Koffer verschimmelt. Und dann war ich erstmal froh, dass dieser Koffer gefunden wurde. Und dann hat es aber nicht aufgehört. Ne? Und dann kriegt man ja auch gesagt, ja, wir haben ja Kinder, da ist mal ein Glas Wasser umgekippt oder so. Ja. Dann schimmelt natürlich so ein alter Lederkoffer, aber der ist halt 50 Jahre nicht geschimmelt und dann schon. Das war mir nicht so ganz eindeutig. Und da muss man sagen, da muss man echt auf sich vertrauen, da hilft nichts. Ja, da muss man wirklich auf sich vertrauen, wie reagiere ich. Nur man selber kann den eigenen Körper wahrnehmen. Und die Gegenpartei hat eben ganz anderes im Sinn. Also es ist dann so gekommen, dass wir ausgezogen sind, haben dann eine neue Wohnung gesucht, das dauert dann ja auch wieder. Und ich fand 6 Monate viel zu lang. Aber ich glaube,
in der Tat, 6 Monate ist dieser Zeitraum, aber wenn man das sich in Bezug jetzt auf dann daraus resultierende langfristige Gesundheitsbelastungen anguckt, ist es eine relativ kurze Zeit. Da möchte ich Sie erst beruhigen.
Ja, genau. Das irgendwann war ich dann auch etwas beruhigter, aber es war furchtbar. Und dann wurde nachher das eine Zimmer kernsaniert. Also sind dann Arbeiter mit weißen Kiste reingekommen und haben da wirklich alles rausgenommen.
Es war tatsächlich da ein feuchter Schaden.
Ja, aber das wusste auch eigentlich jeder, weil über Nachbarn und so sind wir dann auch dahinter gekommen, was in der Wohnung vorher passiert ist. Und wir sind da wirklich einfach nur verarscht worden. Also die Wohnung war kernsaniert, sagte man. Also kernsaniert nicht, aber saniert, neue Dielen abgeschliffen, schön gemacht, alles neu gefliest und so teilweise. Aber da hat halt der ehemalige Eigentümer selbst drin gewohnt und der ist dann verstorben.
Und er war gerne noch anderen eben auch noch die
Möglichkeit geben. Ich wollte nur sagen, also der hat seine Wohnung mit dem Gartenschlauch gegossen. Der war vollkommen verrückt.
Ja, dadurch, dass Sie, ich sag mal, im positiven Sinne, so penetrant gewesen sind, ist dann ja tatsächlich was auf den Weg gebracht worden.
Ja.
Und sind zwar persönlich dann nochmal ausgezogen, immer wenn Umzug ist alles Mühe, keine Frage, aber zumindest für den, der jetzt später dann in dieser Wohnung wohnt, der hat nicht mehr diese Belastung. Da haben Sie für sich und auch für Ihre Nachfolger ein Stück weit gesorgt.
Ja, in einem Zimmer, aber in einem anderen nicht.
Gut, ich würde gerne noch die Möglichkeit geben.
Klar.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Momentan liegen keine weiteren Fragen vor, aber ich wiederhole gerne nochmal. Über die 9 Sterne können Sie jetzt noch eine Wortmeldung oder Frage abgeben. Die 9 Sterne auf der Telefontastatur.
Wir haben noch 5 Minuten, ist richtig?
Also.
Ja, stimmt. Und da habe ich eine Wortmeldung von Christian Degender.
Jawohl.
Grüße Sie, schönen guten Abend. Vielen Dank für den guten Vortrag.
Ja, gerne.
Ich habe eine weitere Anmeldung zu der Dame, die gerade gesprochen hat.
Ja.
Und zwar geht es um Messtechniker und es geht um die Sporenmessung. Wir mussten im vergangenen 20 Jahren immer wieder feststellen, dass selbst bei sichtbarem Befall in einer Wohnung, an einer Außenwand, es nicht zu einem signifikant hohen Sporenflug gekommen ist.
Ja.
Sodass andere Gutachter durchweg immer zu dem Schluss kommen, zu dem logischen Schluss, und aus ingenieurtechnischer Sicht ist es ein falscher Schluss. Ich messe nichts, also ist da auch nichts. Und da möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir also nicht nur bei versteckten Schaden keinen Sporenflug haben, aber diese Messung immer wieder durchgeführt wird, wir aber auch bei sichtbaren Schäden nicht immer automatisch signifikante Sporenkonzentration im Vergleich zur Außenluft haben und oftmals Schäden in so einem Fall dann nicht erkannt werden.
Also ich kann das nur noch mal bestätigen und vielen Dank nochmal für Ihren klaren Kommentar in dieser Richtung. Die Tatsache, dass eben dass also ein Sporenflug erstmal nicht in hohem Umfang belegbar ist, heißt nicht, dass es nicht einen Feuchteschaden erstens gegeben hat. Wenn ein sichtbarer Schimmelpilzbefall, so habe ich Sie verstanden, auch tatsächlich bestanden hat, dann muss ich gar nicht im Grunde genommen den Sporenflug nachweisen. Ich habe Handlungsbedarf. Es muss was geschehen, denn ansonsten, es kommt nicht von ungefähr ein Schimmelpilzbefall in einen feuchten, sozusagen in eine Wohnung hinein. Das geht nur über Feuchtigkeit als sozusagen Medium.
Das Zweite, was auch gerade, denke ich, deutlich geworden ist, ein Schaden, der ausgetrocknet ist, stellt immer noch eine Gefährdung dar. Wir dürfen nicht dahin uns verleiten lassen zu sagen, keine Feuchtigkeit mehr, also geht auch von Schimmelpilz keine Gefährdung aus. Auch dieser Schluss, da möchte ich darauf hinweisen, dass der nicht haltbar ist. Das haben Sie auch im Vortrag gemacht.
Genau.
Altschäden. Nur wenn ich etwas als Bauingenieur mache und es ist trocken, bedeutet es nicht, dass kein Schaden ist. Denn die meisten Patienten, die ja ohnehin krank sind, geschwächt sind, sich auch psychisch nicht gut fühlen, haben viele Schwierigkeiten, ihre Sache durchzusetzen. Und wir haben es ja mit einer sehr großen Problematik zu tun. Es geht um Neubaufeuchte, um Neubauschäden. Sie hatten ein tolles Diagramm über die Ursache von Feuchtigkeit. Da haben jetzt Neubauschäden gefehlt. Wahrscheinlich subsumiert das unter den 18% erhöhte
Luftfeuchtigkeit,
das denke ich, ne? So wird das sein.
Genau. Also Sie meinen ja, dass eben diese Neubauten im Grunde genommen nicht genügend ausgetrocknet sind, bevor sie bezogen sind. Ne?
Ja.
Das ist ja ein Riesenproblem. Früher hat man das sozusagen, ich kenne das noch unter dem Begriff des Trockenwohnens. Ne? Aber das ist natürlich etwas, was eben heutzutage nicht mehr akzeptabel ist.
Ja, richtig. Ja, das war's von mir. Vielen Dank.
Ja, prima. Ja, danke für Ihren Kommentar. Also ich bin da ganz d'accord mit Ihnen. Ne?
Dankeschön.
Jo, bitte.
Hallo, Frau.
Auf Wiederhören.
Ansonsten liegen keine weiteren Fragen vor.
Gut, ich denke, dann können wir ja sozusagen in den wohlverdienten Abend gehen. Danke fürs Zuhören und für das Nachfragen. Wer mir schreiben möchte, kann dies eben unter der E-Mail-Adresse, ich rufe gerade nochmal die Folie auf, unter folgender E-Mail-Adresse tun. Und ansonsten wird ja auch dieser Vortrag auch noch weiterhin bereitgestellt sein. Ich verabschiede mich und sage allen auf Wiederhören.